Anstoß, der Fußball-Podcast.
Läuft.
Läuft, endlich. Endlich bin ich mal wieder in deinem Nobelviertel. Ich war lange nicht mehr hier und ich muss sagen, es hat sich einiges verändert.
Ja.
Über dem Sofa hängt ein Holstein-Kiel-Schal, überall Holstein-Kiel-Wimpel. Du trägst das Meister-Shirt von 1912.
Ja.
Und ich glaube, eben gerade war noch der DHL-Bote an der Tür und hat dir ein frisch bepflocktes Zweitligameister 2024 Shirt gebracht.
Und wenn du denkst, das ist Schlaf in meinen Augen, dann irrst du, das hat mir das Philipp Sander Männchen reingestreut in Richtung Aufstiegsträume. Nein, du hast natürlich recht. Also, wie singen die großen Schlagerstars unserer Zeit? Alles ist jetzt, ne? Und im Hier und im Jetzt im Jahr 2024, am 29. Spieltag der Saison 2023/24 steht Holstein Kiel einfach mal da, wo sie aktuell stehen. Und wie sagst du so schön? Dann ist es auch zu Recht so, oder?
Kiel ist oben. Nicht nur auf der Landkarte, sondern auch in der Zweitligatabelle. Darüber werden wir reden. Ja. Über Holstein Kiel, über den FC St. Pauli, über den HSV, über Fortuna Düsseldorf.
Natürlich. Also
über den spannenden Aufstiegskampf in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und natürlich über, wir nennen sie hier nur noch, Fire 04 Leverkusen. Elfjährige Kinder sind heute völlig irritiert, verwirrt in die Schule gegangen. Ich glaube, in der großen Pause gab es viele Anrufe zu Hause bei den Mamas und bei den Papas. Holt mich ab, ich weiß gar nicht, was das jetzt ist. Elfjährige Kinder sind völlig verwirrt, weil es tatsächlich einen anderen deutschen Meister als den FC Bayern München gibt, nämlich Fire 04 Leverkusen. Applaus, 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 dass das verdient ist. Das haben wir, glaube ich, schon mehrfach hier erklärt. Wir gratulieren auch offiziell hier die gesamte Anstoßredaktion. Gratuliert Fire 04 Leverkusen. Ich frage mich, darf Florian Wirtz eigentlich schon Alkohol trinken? Mit welchem Gefühl ist der heute Morgen wohl aufgewacht?
Ja, ist ein sehr gutes. Ich habe ihn gestern im Interview gesehen und auf die Frage, ob er denn heute Abend, das war ja gestern, noch Alkohol tränke, hat er gesagt, so, vielleicht mal. Also du hast auf jeden Fall gemerkt, dass er damit fremdelt, aber ja, was für ein, also wirklich, was für ein Boss-Move, sagt man, glaube ich, heutzutage, oder? Also
du sagst das heutzutage.
Oder ich sag das heutzutage. Oder man könnte auch sagen, er hat den fußballerischen Swag aufgedreht. Ich meine,
man könnte auch sagen, er hat einen Hattrick erzielt.
Ja, das könnte man auch erzählen. Aber ich wollte nur eigentlich auch sagen, also ich möchte es noch ein bisschen erhöhen oder ich möchte es nochmal besonders unterstreichen. Ich möchte den Textmarker noch einmal auf diese Szene legen und einen dicken, fetten Balken markieren. Robert Andrich hat es gestern gesagt, der Nationalspieler, wir haben gar nicht so richtig gut gespielt gegen Werder, wir haben uns lange schwer getan. Das hing natürlich auch mit den vielen Wechseln im Vergleich zum West Ham-Spiel zusammen. 7-mal, glaube ich, hatten sie getauscht, Bayer Leverkusen, im Vergleich eben zum Spiel davor gegen Werder Bremen. Und dann kommt Florian Wirtz mit 20 rein und schießt einfach mal, muss man das noch sagen, diesen Lupenrein, gibt es da eigentlich ein Synonym für, auf jeden Fall schießt er 3 Tore innerhalb von 45 Minuten.
Genau, ohne dass ein gegnerischer Spieler oder ein anderer Spieler zwischendurch auch ein Tor erzielt hat.
Und macht sowas von einfach diesen Deckel drauf. Und ja, du hast gerade eben dieses Schulische angesprochen, dass die Kinder heute mit großen Augen zu Schulen kommen. Da fiel mir ein Spruch ein, den ich jetzt auch in diesem Jahr gelesen habe. Ist eigentlich das, was Bayer Leverkusen gemacht hat, auch gleichzeitig das Schabitur?
Ja, doch, doch. Ich würde mal sagen, mit einem Numerus Clausus von 1,0. Mhm. Bayer Leverkusen hat jetzt den internationalen Rekord von Juventus Turin eingestellt. 43 Pflichtspiele am Stück ohne Niederlage, wenn man die europäischen Top-Ligen vergleicht, also die italienische, die französische, die spanische, die englische und die deutsche, dann gibt es nur Juventus Turin und Bayer Leverkusen, die 43 Mal hintereinander nicht verloren haben. Und wenn es dann am kommenden Donnerstag auch gegen West Ham United in der Europa League ohne Niederlage in die nächste Runde geht, dann wäre Bayer Leverkusen alleiniger Rekordhalter. Diese Angaben sind ohne Gewähr, aber ich glaube, es ist genau so, ne? Ja, darüber werden wir reden. Eigentlich reden wir ja schon darüber. Wir müssen aber auch noch zwei andere Sachen erwähnen. Einmal unsere Spendenaktion nochmal erklären. Mhm. Das sollten wir vielleicht heute, ohne es zu sehr ausufern zu lassen, am Anfang des Podcasts machen, weil ich immer nicht weiß, ob alle auch nach einer Stunde noch mit der nötigen Aufmerksamkeit zuhören. Und dann haben wir ganz viele Zuschriften erhalten. Es gab ja den Aufruf in der vergangenen Woche, nennt uns eure Top 3 Stadionhymnen. Da ist einiges reingekommen.
Ja.
Du wirst auch deine Top 3 nennen. Ich werde meine Top 3 ebenfalls nennen. Ja, wollen wir vielleicht damit anfangen? Oder wollen wir den Themenkomplex Bayer Leverkusen erstmal abschließen?
Wir können auch gerne mit der Community anfangen. Also okay. Das ist jetzt ja schon so angerissen. Also wirklich vielen, vielen Dank. Nicht nur für das viele Geld. Wir sind jetzt schon bei wirklich weitaus über 100 Euro. Und wir haben ja gesagt, es geht um einen Mindesteinsatz bei der Geschichte. Kann ich gleich nochmal erzählen. Aber auch, was an Feedback gekommen ist über die Social Channels. Was jetzt zum Beispiel die Frage anging nach euren drei Lieblingsstadionhymnen, da ist auch einiges reingekommen. Und ganz generell freuen wir uns über ganz, ganz viel Feedback. Einer hat zum Beispiel auch geschrieben, was haltet ihr von der neuen Rubrik? Wo warst du als, zum Beispiel, ne, als 1999 Paul Scholes die Champions-League-Träume der Bayern zerschossen hat?
Das Problem ist, da bin ich ganz schlecht.
Echt? Okay.
Ja, hatten wir doch letzte Woche auch. Da hast du mich doch, ich weiß schon gar nicht mehr, was du mich Malaga. Gefragt hast. Wo warst du genau, als Borussia Dortmund 2012 oder 13 dieses Viertelfinale in der Champions League gegen den FC Malaga noch gebogen hat.
Okay.
Ich weiß vieles nicht mehr.
Okay, dann kommen wir vom Malaga-Becher jetzt zur Helping Tassi. Oder wollen wir erst in die...
Nee, mach mal Helping Tassi.
Helping Tassi. Ganz schnell nochmal.
Gar nicht so ausufern.
Durchlauf, vielleicht. Ganz genau. Ja. Du hast sie vor dir stehen, frisch gefüllt mit Kaffee und ein bisschen Hafermilch. Die Anstoßkult-Tasse. Es wurde viel nach ihr gefragt und wir haben gesagt, wir haben noch eine, geben gern noch eine raus. Und zwar, wenn ihr einen Euro an Helping Tassi spendet, das ist eine karikative Organisation, die sich für ein Waisenhaus für Kinder in Nigeria...
In Kamerun
einsetzt. Mein Fehler. Und bei einem Mindesteinsatz von 1 Euro landet ihr mit eurem Namen in einem Lostopf. Ihr könnt natürlich auch gerne mehr spenden. Und am Ende der Saison kommen alle Namen in diesen Topf. Und dann ziehen wir einen Namen daraus und der oder diejenige, die gezogen wird, bekommt dann diese Tasse nach Hause geschenkt. So bekommt ihr die Tasse und wir machen gemeinsam noch etwas Schönes. Helping Tassi steht auch nochmal bei uns auf Instagram.
Genau, die IBAN ist ja an dieser Stelle nicht ganz unwichtig. Ne? Also die werde ich jetzt hier nicht vorlesen, die kann man da sehen. Genau, und dann lass uns doch einfach nochmal den Aufruf auflösen, die Top 3 Stadionhymnen. Wir werden dann auch gleich sagen, welche das bei uns sind. Da kam echt einiges zusammen und ich fand das war durchweg sehr gemischt. Also ein Werder-Fan hat geschrieben, lebenslang grün-weiß, grün-weiße Liebe und wir sind Werder Bremen. Vermutlich war das ein Werder-Fan.
Ich glaub auch.
Das fand ich ganz gut. Noch eine Top 3, Eisern Union, der Stadionsong von Nina Hagen von Union Berlin, Blowing Bubbles. West Ham United und SC Weiche Flensburg 08. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, welche Stadionhymne das ist. Vielleicht jemand aus der Region. Du hast auch ein paar. Ich muss ja nicht alles vorlesen. Sag du mal, was haben wir noch bekommen?
Oh, jetzt liest du nochmal einen vor, dann öffne ich das hier
nochmal. Einer schreibt dreimal die 11 vom Niederrhein. Offenbar ein Fan von Borussia Mönchengladbach. Dann noch einer oder eine lebenslang grün-weiß. Bochum, also der Song Bochum von Herbert Grönemeyer und auch hier die 11 vom Niederrhein. Dann schreibt einer St. Pauli, Celtic Glasgow und VfL Bochum, also das Herz von St. Pauli, You'll Never Walk Alone und eben Bochum, denke ich mal. Und jetzt sag du mal ein paar.
Dann haben wir keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein. Das
hat Fabian selbst mal was geschrieben.
Aber auch schon mal, ich war es tatsächlich nicht. You'll Never Walk Alone, Bochum, Stern des Südens haben wir hier auch.
Bayern München.
Ja, lebenslang grün-weiß, Bochum, Niederrhein. Dann haben wir St. Pauli, Celtic Glasgow. Was ist Celtic Glasgow?
You'll Never Walk Alone.
Ist Celtic Glasgow auch You'll Never Walk Alone?
Ja, das habe ich gerade schon vorgelesen.
Aber okay, dann haben wir noch, aber ist You'll Never Walk Alone nicht eigentlich fast überall? Ist You'll Never Walk Alone nicht auch ganz typisch für Liverpool und für Borussia Dortmund eigentlich auch ein bisschen, oder?
Ja, ich würde mal sagen, ganz typisch für den FC Liverpool und für Celtic Glasgow. Viele andere Vereine haben das adaptiert, unter anderem auch Borussia Dortmund.
Das Herz von St. Pauli, lebenslang grün-weiß, mehr Ston zu dir.
FC Köln.
Keine andere Stadt, keine andere Liebe haben wir hier nochmal. Mein Hamburg liebe ich sehr. Das HSV. Ist hier Abschlag, ne?
Richtig. Nachfolger, das ist der Nachfolgersong von Lotto King Karl.
Bochum und auch 96, alte Liebe. Also ich würde jetzt mal sagen, ohne mitgeschrieben zu haben, Bochum, Werder, Herz von St. Pauli, ist es so ungefähr? Keine andere Stadt, keine andere Liebe. So am häufigsten. Aber auf jeden Fall Bochum würde ich sagen.
Bochum kommt oft vor.
Ist der Evergreen. Ist, glaube ich, bei uns auch schon auf Bochum der Anschluss-Playlist,
ne? Ist eine gemeinsame Schnittmenge, genau. Dann nenn du mir doch mal und den Hörerinnen und Hörern da draußen auch deine drei Lieblingsstadionhymnen.
Ja, meine Lieblingsdrei Stadionhymnen, also ich muss natürlich mit den Denketrans anfangen und keine andere Stadt, keine andere Liebe am Wochenende. Ich könnte dir jetzt nochmal so einen ganz kleinen Live-Eindruck geben. Guck mal hier, ich bin ja multifunktional, ich bin ja am Wochenende unterwegs gewesen und ich habe hier mal... Wenn, wenn ihr denkt, dass hier ja, ist ein Holstein-Kiel-Podcast.
Also ich finde, der Refrain darf schon laufen.
Der darf laufen?
Ja, natürlich, komm.
Okay, dann machen wir nochmal hier.
Dann machen wir noch mal technisch schon diese Möglichkeit haben.
Ihr erlebt da draußen einen Moment, wo Fabian Wittke die Tränen runterlaufen. Die Tränen der Glückseligkeit, ja genau.
Eindrücke aus dem Kieler Holstein-Stadion. War das vom vergangenen Samstag?
Das war vom vergangenen Samstag vor Anpfiff.
Als vor dem 4:0 gegen Osna.
Philipp Sander noch nicht das Tor des Monats geschossen hatte.
So, das ist deine Eins und
das
die anderen
ist meine
beiden?
Eins. Die Nummer zwei ist bei mir auch Bochum. Und eigentlich ist You Never Walk Alone auch ein Muss. Also ich glaube, diese drei wären es dann. Ich hätte aber tatsächlich auch noch ganz viele, wo ich das gerade eben gehört habe. Ich finde auch, wenn man vielleicht noch so einen Bonustrack nehmen dürfte, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde Eisern Union auch richtig geil.
Mhm. Ja, wir haben auch eine gemeinsame Schnittmenge. Also bei mir wäre es tatsächlich auch, ich lasse jetzt mal bewusst das Herz von St. Pauli weg. You'll Never Walk Alone, das war ja auch die Vorgängerhymne, bevor das Herz von St. Pauli am Millantor etabliert wurde beim FC St. Pauli. Aber You'll Never Walk Alone beim FC Liverpool und vor allen Dingen bei Celtic Glasgow, da kam ich auch mal in den Genuss. Das sind schon Gänsehautmomente. Dann tatsächlich auch Bochum, Herbert Grönemeyer, Bochum. Ich habe jetzt ja schon mehrfach in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Jahren wahrscheinlich noch häufiger erwähnt, dass ich das Stadion toll finde und das Ganze drumherum und dass das immer ein Gänsehautmoment ist, wenn Herbert Grönemeyer vom Band Bochum spielt oder wenn auch live im Stadion steht, was auch schon vorgekommen ist und dann Bochum singt. Und dann eine überraschende Hymne, Himno del Sevilla vom FC Sevilla im Ramon Sanchez Pizjuan, ein altehrwürdiges Stadion in Sevilla. Und das packe ich auf unsere Spotify-Liste. Ich habe jetzt auch überlegt, spiele ich es ein? Nee, ich packe das auf die Spotify-Liste, dann habe ich gleich mal einen Beitrag, die heißt, wie dieser Podcast anstoßt. Die Hymne habe ich gehört in der Europa-League-Saison, in der ersten von Hannover 96. Das muss 2011 gewesen sein. Da hat sich Hannover 96 nämlich an einem heißen Augusttag, tagsüber waren es 40 Grad, beim FC Sevilla für die Europa-League qualifiziert. Das Stadion in Sevilla war gar nicht mal ganz voll, da waren 33.000, 34.000 Zuschauer, weil viele Spanier noch in den Sommerferien waren und das Stadion war wie gesagt nicht ausverkauft, aber trotzdem war das ein unfassbar toller Moment, als die dann die Hymne mitgesungen haben, sehr, sehr melodisch, ich kann sie jetzt nicht zitieren, sie kommt mir spanisch vor, aber sie ist eine meiner Lieblingshymnen, Himno del Sevilla, ein großer Gänsehautmoment, kann man bei YouTube auch sehen, da habe ich heute Morgen noch ein Video gesehen vor einem Spiel zwischen dem FC Sevilla und Real Madrid oder vor dem Derby FC Sevilla gegen Betis Sevilla. Das kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzuhören, ansonsten gibt es dann auch diesen Song, diese Hymne auf unserer Spotify-Playlist.
Okay, deine und eure drei Top-Lieblings-Stadion-Hymnen und seit gestern Nachmittag, was war das, irgendwann so gegen 19.15 Uhr, 20, als dann der Schiedsrichter abgepfiffen hat, da kam dann auch irgendwann noch hier die Bayer-Kreuz-Hymne dazu, ne?
Ich weiß gar nicht, wie sich die anhört.
Die packen wir auf jeden Fall auch auf die Playlist. Komm, die müssen wir mit draufpacken.
Ja?
Ja, ich schreibe das
mal. Ach du Scheiße.
Ach komm, das müssen wir machen. Apropos, das ist vielleicht irgendwie auch ganz gut, dann können wir vielleicht mal so ein bisschen von hinten nach vorne einsteigen. Es sei denn,
ich wollte noch was zum Leverkusener Meistertitel sagen. Gerne. Also gar nicht zur Tatsache, dass Bayer Leverkusen jetzt nach 29 Spieltagen schon als deutscher Meister feststeht, vorzeitig als deutscher Meister feststeht. So ein bisschen provokativ, konfrontativ, dieser Platzsturm, den es da gegeben hat. Also Florian Wirtz hat ein Tor geschossen und die Zuschauer, die Schleusen hatten sich schon geöffnet, haben sich da zu Tausenden schon hinter den Werbebanden versammelt. Viele liefen nach diesem Wirtz-Treffer auf den Rasen, um mit ihm zu jubeln, um mit seinen Mitspielern zu jubeln. Und die mussten dann wie so ein Laubbläser Laub von der Hofeinfahrt entfernt, auch wieder vom Rasen der Bayer-Arena entfernt werden. Grundsätzlich, ich bin auf deine Meinung gespannt, vielleicht mache ich mich auch so ein bisschen unbeliebt bei Fußballfans, ich kann es verstehen, dieser Verein, der TSV Bayer 1904 Leverkusen, wartet seit 1904 auf den ersten Meistertitel, aber grundsätzlich finde ich Platzstürme immer irgendwie doof. Ich will auch erklären, warum. Ich kann die Fans verstehen, für die es wahrscheinlich noch viel größer ist als für die Spieler, die ja oftmals noch nicht so lange für den Verein spielen, wie die jeweiligen Fans mit dem Verein mitfiebern. Aber erstmal kannst du von der Tribüne viel besser gucken und dann, finde ich, fehlt da bei so einem Platzsturm auch so ein bisschen die Empathie. Man nimmt den Spielern einen großen Erfolg, den größten Moment der Saison, vielleicht für einige den größten Moment der Karriere. Wenn es da so unübersichtlich wird, wenn sie die Zuschauer aus allen vier Himmelsrichtungen wie Ameisen den Rasen fluten, die Spieler umringen, tätscheln, die wollen doch vielleicht dann auch erstmal ihre Mitspieler in den Arm nehmen und so für sich sein. Und es bricht ja, das ist ja jetzt kein Leverkusener Phänomen, das erlebt man ja jetzt in den kommenden Wochen in allen Ligen, in allen Ländern häufiger. Es ist total unübersichtlich und ich finde, die Fans nehmen dadurch den Spielern einen ganz, ganz großen Moment. Bei einigen Spielern bricht dann vielleicht auch so ein bisschen Panik aus, behaupte ich jetzt mal, ein bisschen überspitzt. Aber was hältst du davon, wenn Fans dann den Rasen fluten und ihren Helden ganz nahe sein wollen? Ich habe jetzt ja gesagt, dass ich kein Fan davon bin.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist immer, klar, eine Betrachtungsweise, von welcher Warte du das aus siehst. Also klar, wenn du jetzt von den Spielern aus, von zu Hause aus, von oder beziehungsweise von den Spielern aus deren Warte das betrifft, von zu Hause aus, ich weiß auch
nicht, was bei mir manchmal im Kopf ist. Zu Hause ist hier, wo wir sind. Ja, das ist dein Nobelviertel, ja. Deine Nobelwohnung im Nobelviertel, das ist dein Zuhause.
Home is where your heart is beating. Ich weiß es gar nicht, ob das das Schönste für die Mannschaft ist, im Kreise der Mannschaft, im Team, im Kreis hin und her zu springen und keine Ahnung was, deutscher Meister wird nur oder ist nur zu singen oder ob es das Schönste ist, ein Bad in der Menge zu genießen. Ich glaube, das ist auch individuell. Das ist ja so ähnlich wie bei Rockstars. Manche Rockstars springen andauernd von der Bühne aus rein in die Menge.
Stage diving.
Und diven da genau durch die Gegend. Und manche lassen sich oben auf der Bühne feiern. Ich glaube schon, dass das individuell ist. Und ja, ich glaube, wenn du so eine Geschichte hinter dir hast und wenn du eben zum allerersten Mal Meister wirst, wie es jetzt Bayer Leverkusen geworden ist und dann natürlich auch diese ganze Häme und diesen ganzen Spott irgendwie immer noch an dir haften hast, wie so eine Haftcreme von dritten Zehen, dann staut sich da so viel an und da können wir gleich auch quasi die nächste Geschichte noch mit aufmachen, aber ich fange jetzt erstmal mit den Fans an und dass die dann einfach irgendwie zu ihren Stars wollen und dass die dann einfach runter wollen und dass die vielleicht auch einfach nur das vielleicht auch nachmachen wollen, was sie woanders auch gesehen haben, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Was ich sagen wollte,
ich kann es auch verstehen, aber ich finde es nicht gut und ich glaube, man nimmt den Spielern dadurch auch einen ganz, ganz tollen Moment. Wenn du dann plötzlich irgendwie ständig von fremden Menschen umarmt wirst und wahrscheinlich 10, 12, 13, 14 Handykameras plötzlich von deinem Gesicht hast, weil natürlich alle Selfies mit dir als Held von Feier 04 Leverkusen machen wollen. Ja, schwierig.
Ach, ich weiß es gar nicht. Es kann natürlich sein, aber ich denke mir irgendwie, dass das vielleicht ja auch genauso einfach dazugehört und dass dieser andere Moment ja auch noch kommen wird. Ich glaube, das ist ja auch das, was Florian Wirtz gestern gesagt hat. Der hat es noch gar nicht realisiert, was da eigentlich passiert ist. Und es wird ja dann auch diese Meisterfeier geben, die ja wahrscheinlich beim WDR und wahrscheinlich auch in der ARD auch übertragen wird, dass da irgendwo eine große Bühne geben wird. Und dann stehen da die Fans von Bayern, du fängst mal an zu schmunzeln, wie gesagt, die Fans von Bayern Leverkusen. Ne?
Ja, die gibt es ja. Also definitiv, da waren ja 30.000 Leute im Stadion. Ich habe geschmunzelt, weil ich eigentlich noch sagen wollte, vielleicht feiern sie auch noch den Pokalsieg, in Klammern zu 99,99999% und vielleicht sogar noch den Sieg in der Europa League. Der FC Liverpool, der von mir vor einer Woche noch zum Favoriten erklärt worden ist, hat ja jetzt da nicht mehr so gute Karten.
Nee, der ist noch nicht über den Bergamo. Aber wir wollen natürlich auch noch mal ganz kurz auf, oder beziehungsweise ich möchte ganz gerne noch mal auf Xabi Alonso blicken, weil, wie sagt man so schön, dass man im Erfolgsfall oder in dem Moment des Erfolgs auch gleichzeitig die größten Fehler macht. Und also mit was für einem Gentleman-Habitus dieser Mann diesen Moment auch ja zelebriert, muss man ganz ehrlich sagen. Also, dass der gleichzeitig auch unter anderem noch Roger Schmidt und Klaus Toppmöller dankt. So, dass
Christoph Daum.
Dass er die auf dem Zettel hat. Also natürlich wird er von denen gehört haben, aber ich meine, Klaus Toppmöller ist auch für ihn 25 Jahre her, so, ne? Also, oder weiß ich, knapp 20 Jahre her.
Immerhin kennt er seinen Sohn Dino Toppmöller aus den beiden Begegnungen mit Eintracht Frankfurt.
Ja, knapp 25 Jahre wollte ich sagen, ja genau. Also damit will ich nur sagen, das ist ja alles schon ein paar Tage her und dass der in so einem Moment die noch mit auf dem Zettel hat oder dass der von mir aus sich das auch vielleicht zurechtlegt und den aber trotzdem auch nochmal mit dankt und dass der auch diesen Gentleman-Habitus aufrechterhält, auch während der PK, dass er vielleicht auch nochmal eine Bierdusche kassiert, aber dann auch wieder seine Mannschaft weiß zu dirigieren und man irgendwie das Gefühl hat, dass sie ihm zu 1000% folgen, finde ich einfach großartig zu sehen. Also dieser Typ hat einfach Stil, Charisma, ist ein unfassbarer Erfolgsmensch und gleichzeitig Menschenfänger. Also Wahnsinn.
In seiner ersten Erstligasaison als Trainer gleich der erste Meistertitel und nicht der einzige Titel in dieser Saison. Ich finde, nach diesem Spiel oder während des Spiels Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen gab es noch eine andere Geschichte, die sich beim Gegner abgespielt hat, die vielleicht so ein bisschen in den Feierlichkeiten von Feier 04 Leverkusen untergegangen ist. Naby Keita.
Ja.
Hast du das mitgekriegt?
Ja, mit Naby geht's nicht Keita an der Weser, ne?
Alter, was ist das für ein mieser Charakter?
Ja.
Er hat sich geweigert, die Auswärtsfahrt nach Leverkusen anzutreten, weil Ole Werner ihm vorher keine Startelf-Garantie versprochen hat. Der Spieler, der gefühlt nur verletzt ist, der bisher 4 Einsätze hatte, einen von Beginn an, der noch nicht überzeugt hat, den man, glaube ich, ohne da jetzt ihm zu nahe zu treten zu wollen, als Fehleinkauf bezeichnen kann, der mit RB Leipzig und dem FC Liverpool überragende Jahre hinter sich hatte. Aber er verlangt von seinem Trainer Startelf, Einsatz oder ich bleib hier. Sorry, da zeigt das Naby Richtung Ortsausgang, würde ich sagen.
Ja, also so wird es ja wahrscheinlich heute auch kommen, an diesem Montag, in dem wir aufzeichnen. Das hat ja Ole Werner auch gesagt, dass es heute nochmal ein Gespräch geben wird. Ich glaube, zur gesamten Wahrheit gehört auch, dass er sich selbst oder was ist sein Berater, wer auch immer, seine Agentur bei Instagram gemeldet hat und auf jeden Fall das versucht hat, nochmal zu revidieren, so nach dem Motto, ich habe mir in den vergangenen Jahren nie irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten zu Schulden kommen lassen und ich werde mich nicht falsch darstellen lassen. Aber wenn man eben jetzt einfach mal nur diese Seite nimmt, die ja, glaube ich, Clemens Fritz veröffentlicht hat, auf der Werder-Seite und die dann ja auch entsprechend kolportiert wurde, Ole Werner hat da ja auch schon drauf reagiert und hat gesagt, dieses Verhalten sagt alles und er kann sich entsprechend ja auch schon darauf einstellen, wie es mit Naby Keita weitergeht, nämlich genau wie du gesagt hast, nicht. Aber nein, also wenn wir darüber reden, dass diese Floskel aufkommt, wenn der Torschütze 3 Tore schießt, aber die Mannschaft verliert, dann ist es vielleicht schön, dass man 3-mal trifft, aber am Ende geht es um die Mannschaft und genauso ist es natürlich auch bei Werder, nochmal im Hinblick in Richtung dieser angespannten Personaldecke. Werder hat ein extremes Verletzungspech, Werder braucht aktuell jeden, Werder hat einen absoluten Abwärtsstrudel und dass du da dich nicht in den, wie sagt man so schön, in den Dienst des Teams stellst, sondern deine persönlichen Befindlichkeiten in den Vordergrund rückst, ist höchst unprofessionell und dann nochmal mehr, was du gerade eben gesagt hast, mit der eigenen Historie. Wenn man jetzt wüsste, okay, das ist eine launische Diva, aber mein Gott, immer wenn er gespielt hat, hat er 7 Tore geschossen, aber hat er nie gespielt, weil er immer verletzt war. Ja. Und er hat ohnehin Werder, glaube ich, als eine Riesenchance nochmal bekommen. Ne?
Ja, aber auf was für eine Fehleinschätzung von Frank Baumann und Clemens Fritz, ne? Also im Sommer, als sich dieser Transfer ja anbahnte, diesen verletzungsanfälligen Spieler vom FC Liverpool zu verpflichten, also wenn er nicht so verletzungsanfällig wäre, wäre die Tür für Werder zu Naby Keita gar nicht aufgegangen. Ist auch völlig klar, aber Werder ist ja ansonsten eine Mannschaft, die ja keine Stars hat und da nimmt man jetzt einen internationalen Topstar mit ins Team und ja, er hat sich jetzt ja quasi selbst entzaubert und ganz klar zu verstehen gegeben, wie wenig er in diese Mannschaft passt. Aber ich finde, da haben die Bremer auch einen ganz großen Denkfehler gemacht, als sie ihn verpflichtet haben. Total. Also sie haben sich da in eine Vision verliebt, die, wenn man so seine letzte Saison betrachtet hat, eigentlich auch gar nicht aufgehen konnte.
Naja, es ist halt immer ein Risikoinvest. Sowas hast du ja auch häufig in der zweiten oder auch mal in der dritten Liga. Ich erinnere mich daran, ich komme jetzt immer natürlich wieder mit Holstein Kiel, aber als Holstein Kiel aufgestiegen ist, von der dritten in die zweite Liga, hatten sie im Prinzip eine Mannschaft mit ganz vielen Spielern, die das Potenzial in der Theorie haben oder auch schon mal gezeigt haben, aber bei ihrem aktuellen Club nicht die Möglichkeit bekommen oder vielleicht auch aus längeren Verletzungen zurückkehren. Und das ist bei Naby Keita genauso ein Invest gewesen. Du hast es angesprochen, das ist ein Spieler, der, wenn er fit ist und seinen Rhythmus hat, zu außergewöhnlichem fähig ist. Aber es eben auch die Frage war, bekommst du ihn halt wieder fit? Und das war genau dieses Risiko-Invest. Und wenn das aufgegangen wäre, hätten wahrscheinlich alle gesagt, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ein, aber dann spielt so ein...
Ja, vielleicht Nuri Sahin.
Füllkrug ist auch letztendlich so eins. Füllkrug ist auch ein sehr gutes Beispiel.
Aber genau, Nuri Sahin ist ja auch als Star nach Bremen gekommen, der vorher schon bei Real Madrid gespielt hatte, bei Borussia Dortmund vor allen Dingen.
Definitiv, hast du auch absolut recht. Aber von mir aus können wir auch gerne Füllkrug nochmal nehmen. In der Zeit, in der er dann zu Werder gegangen ist oder beziehungsweise vor allen Dingen auch bei Werder geblieben ist. Ich erinnere mich an eine Saison, da war er, wenn man auf das Jahr schaut, der, glaube ich, erfolgreichste deutsche Torschütze mit vielen Treffern.
Torschützenkönig in der vergangenen Saison mit 16 Toren.
Das auch, aber ich meine noch davor. Ach so. Und dann ist er in Bremen geblieben, weil er eben aber auch gleichzeitig diese Verletzung hatte. Man hat dann daran geglaubt, ist dann auch mit Werder in die zweite Liga abgestiegen und ist dann ja wieder fit geworden und hat dann ja auch wieder seinen Rhythmus gefunden.
Hat Glück gehabt, dass Markus Anfang nicht länger Trainer war, weil der hatte ja die fatale Einschätzung gehabt, dass man ohne Füllkrug besser sei als mit ihm.
Genau, und dann hat sich Ole Werner für Duxch und Füllkrug entschieden, für die hässlichen Vögel, und der Rest ist Geschichte. Damit will ich nur sagen, so eine Geschichte kann halt auch mal so aufgehen, und dann hast du plötzlich auch mal einen Spieler wie Naby Keita, der wieder fit und gesund und im Rhythmus ist, der dann bestimmt auch der Mannschaft vielleicht sogar anderthalb Positionen schenken kann, auch wenn man ihn nur alleine aufstellt. Aber so ist es eben nicht gekommen, aber dann gleichzeitig diese Ansprüche zu stellen. Ja, also er hat, glaube ich, offiziell noch Vertrag bis 26, aber diesen, bin ich mir ziemlich sicher, wird er nicht erfüllen.
Der wird geschreddert. Während du den Fanshop von Holstein Kiel leer gekauft hast am Wochenende, habe ich mich mal mit den hinteren Plätzen der Bundesliga-Tabelle beschäftigt. Und mir ist aufgefallen, der Abstiegskampf, der könnte mega spannend werden. Ja. Die Abstiegszone beginnt eigentlich beim Tabellenelften bei Borussia Mönchengladbach. 31 Punkte, 12. Werder 31 Punkte, 13. Union 29 Punkte, 14. Wolfsburg, der Trainerwechsel von Kovac zu Hasenhüttl hat nichts gebracht. 28 Punkte. 15. Bochum 27 Punkte. Die formstärkste Mannschaft Mainz 05 mit 26 Punkten auf Platz 16. 3 der letzten 4 Spiele gewonnen. 17. schon ein bisschen abgeschlagen, der 1. FC Köln mit 22 Punkten. Was wird das für ein Finale?
Ein richtig spannendes, ein richtig gutes, ein richtig interessantes. Und eines, bei dem ich den 1. FC Köln, das haben wir vergangene Woche ja auch schon gesagt, mittlerweile mehr und mehr in einer Außenseiterposition sehe. Ich glaube, über Darmstadt müssen wir nicht mehr sprechen.
Mainz rettet sich.
Mainz rettet sich, genau, weil sie den Flow haben.
100% rettet sich Mainz 05.
Übrigens,
gegen Hoffenheim 0-1 hinten gelegen, auch eine Mannschaft, die ja noch Ambitionen hat, die sich für den Europapokal qualifizieren will, und dann 4-1 gewonnen. Ein unfassbares Spiel, das Mainz da abgeliefert hat. Und dieser Bo Henriksen, der wirkt ja so, als hätte er den Finger zu lange in die Steckdose gehalten. Der schüttelt seine Spieler schon vor dem Anpfiff, während die sich noch warm machen, geht dahin, motiviert die. Er spricht zwar nur sehr gebrochen Deutsch, aber das, was er sagt und das, was er macht, das wirkt und kommt offenbar an.
Definitiv. Und auch eine gar nicht mal so steile Prognose. Ich glaube, auch Jonathan Burkhardt, der wird jetzt noch ein halbes Jahr, vielleicht so die Hinrunde oder vielleicht auch mal eine weitere Saison in Mainz spielen. Und dann ist das, finde ich, so ein typischer Leverkusen-Spieler. Da geht dann so mit Maximilian Bayer zu Bayer Leverkusen. Das ist so, finde ich, genauso die richtige Konsequenz. So Typ André Schürrle 2.0 erinnert mich so ein bisschen daran. Ist auf der einen Seite einer, der gleichzeitig zu einer Identifikationsfigur bei den Mainzern geworden ist und auf der anderen Seite auch schon gleichzeitig wieder aus diesen Mainzer Schüchchen rauswächst. Aber ja, ich will jetzt nicht mit dem Trend anfangen, der Friend ist, aber genau so ist es ja. Und dieser Flow, den die Mainzer haben, ein bisschen Copy-Paste, das kennen wir ja aus den vergangenen Jahren, dass die hinten raus dann nochmal wieder die Kräfte bündeln.
Ja, in der ersten Abstiegssaison von Schalke hatte Mainz, glaube ich, unter Bo Svensson 9 Punkte oder so.
Ja.
Nach 17 Spielen und hat dann das Feld auch von hinten aufgerollt. Das scheint sich zu wiederholen.
Aber wirklich auch nochmal aufpassen, Werder. Werder hat ein Verletzungspech, Werder hat den absoluten Negativtrend.
Und ein knackiges Restprogramm, ne?
Und ein knackiges Restprogramm.
Ich würde das gerne mal, das habe ich mir abfotografiert, als Screenshot vortragen,
ja,
das Restprogramm von Werder Bremen. Heimspiel gegen Stuttgart.
Ja.
Der VfB Stuttgart ist nach Leverkusen die beste Mannschaft in der Bundesliga. Laut Tabelle die drittbeste, aber momentan ja auch formstärker als der FC Bayern.
Hat ja sogar selbst Dino Topmöller am Wochenende gesagt und meinte so, der VfB Stuttgart ist einfach momentan eine Nummer besser als wir, als Eintracht Frankfurt.
Ne? Ja, und ich glaube, Stuttgart hat gute Chancen im Wohn-Invest-Weser-Stadion zu gewinnen, dann auswärts in Augsburg. Augsburg spielt unter Jes Torup richtig gut, qualifiziert sich vielleicht auch für den Europapokal. Mhm. Heimspiel gegen Gladbach, das wahrscheinlich dann der einfachste Gegner. Auswärts in Leipzig am vorletzten Spieltag. Vielleicht muss Leipzig dann noch für die Champions League Qualifikation punkten, höchstwahrscheinlich. Ja, und dann vielleicht ein wirklich sehr, sehr wichtiger Nachmittag, 34. Spieltag zu Hause gegen den VfL Bochum. Boah. Das wäre schlimm für Werder, wenn die Bremer dann noch Punkte für den Klassenerhalt bräuchten am letzten Spieltag gegen den VfL Bochum. Boah. Der übrigens weder Peter Stöger noch Stefan Kunz verpflichtet hat, sondern Heiko Butscher, den Dauer-Interimstrainer, zum Cheftrainer bis zum Saisonende gemacht hat. Auch eine Entscheidung, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber ja, ich glaube, wir müssen jetzt nicht Bochum vertiefen, sondern reden über Kiel, St. Pauli und über Düsseldorf, über den HSV, über unsere Lieblingsliga. Bist du bereit für den Deep Dive in die zweite Fußball-Bundesliga?
Definitiv, da möchte ich trotzdem auch nochmal die Werder-Fans mitnehmen. Ich komme nämlich von den Werder-Fans.
In die zweite Liga mitnehmen?
Ja, tatsächlich, weil es da einen Vergleich gibt, und zwar einen Vergleich, den ich zum Teil eben auch selbst erlebt habe. Also gestern auf der einen Seite am Fernsehgerät, und zwar als die Werder-Fans da gesungen haben, als Leverkusen Meister wurde. Ich sag jetzt mal, ihr seid genauso bekloppt wie der HSV. Sie haben ein anderes Wort für bekloppt.
Das genommen. Mit SCH anfängt.
Genau.
Okay.
Und mit Eise aufhört.
Ja, okay, das habe ich schon mal gehört.
Genauso war es, und das ist jetzt vielleicht so mal das Negative vorweg, als Holstein Kiel 4:0 gegen den VfL Osnabrück gewonnen hat. Das nächste Spiel, das fünfte in Folge zu null, ein wunderbarer Nachmittag für die Holstein-Fans, vorübergehend, wie wir jetzt wissen, gar nicht mal vorübergehend, sondern auf jeden Fall bis zum nächsten Spieltag garantiert Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga an die Tabellenspitze gesprungen, und dann wird vor allen Dingen auch gleichzeitig der VfL Osnabrück verhöhnt. Ich finde, wenn man noch sowas singt wie wir steigen auf und ihr steigt ab, dann finde ich, ja, dann ist es irgendwie auch nochmal was Sportliches, und dann stimmt es ja auch, und dann finde ich, weiß nicht, ist es für mich noch im Intervall, who am I to judge, ne? Also es kann jeder so entscheiden, wie er will, aber trotzdem ist es noch so im Intervall des Okayen, so, ne? Aber wenn man dann auch irgendwie die ganze Zeit nur noch singt nach Abpfiff, weiß ich, lila-weiße, Osnabrücker Scheiße und hier und Wichser und hast du nicht gesehen und all das, was man gehört hat, dann denke ich mir immer so.
Gibt es da eine Vorgeschichte? Ich muss mal ganz doof fragen. Eine Rivalität, die sich vor Jahren mal aufgebaut hat zwischen Holstein Kiel und dem VfL Osnabrück. Beide Vereine haben ja zuletzt auch eher unregelmäßig gegeneinander gespielt.
Ja, also ich kann jetzt natürlich nicht jeden, habe jetzt nicht jeden einzelnen Ultra gefragt. Also ich weiß jetzt aber auch nichts von besonderem.
Mir wäre das neu.
Ja, diese, genau.
Diese, also ich glaube tiefe Rivalität.
Ich glaube eben keine Rivalität, die geschichtsträchtig irgendeinen Ursprung hat, und auch keine Rivalität wie zum Beispiel jetzt mit dem VfB Lübeck oder vielleicht irgendwie Holstein St. Pauli ist ja auch so ein bisschen, gegen HSV ist ja auch so ein bisschen vielleicht eher so Nordrivalität, und
weiß ja, ich, aber viele Holstein Kiel Fans sind, glaube ich, auch aus der Vergangenheit HSV Fans,
kann ich mir auch vorstellen.
Holstein Kiel war ja sagen wir mal, wenn du Mitte 30, Anfang 40 bist, dann bist du ja als Holstein Kiel Hardcore-Fan aufgewachsen, weil Holstein Kiel ja da in den unteren Ligen gespielt hat.
Aber ein kleines Dorf in der Nähe von Kiel, dort, wo die Gallier zu Hause sind, hat dann doch ein paar Holstein-Fiel. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich das so schade finde, dass man, was man auch immer singt, ob man jetzt Oh, wie ist das schön singt oder eine Welle durchs Stadion schickt, das ist natürlich alles auch ein bisschen old fashioned so, aber ich finde diesen Negativ-Support in dem Moment des ganz Großen, den finde ich echt scheiße.
Jetzt hast du es ja selber gesagt, das SCH-Wort.
Ja, weil das hat mich einfach wirklich, das hat mich irgendwie gestört. Wie gesagt, dass man auch mal, die einen singen was rüber und keine Ahnung was, ihr könnt dies nicht, und die anderen rufen zurück und ihr könnt das nicht. Ja, und dass man mal einen Schiedsrichter, von mir aus auch mal mit Pfiffen begleitet, und einen gegnerischen Torhüter, wenn er den Ball zu lange hält. Ich finde, das gehört auch alles dazu. Emotionen gehören ja auch dazu. Aber ich denke mir dann so, ich hätte mir wie mehr gewünscht, dass die
eigene Mannschaft gefeiert wird.
Dass die Holstein-Fans ihr Team noch mehr supporten. Vielleicht auch im Hinblick auf ein ja gar nicht so unwichtiges Spiel, das jetzt am kommenden Sonnabend ansteht.
20:30, HSV, KSV.
Aber trotzdem, vielleicht um nicht nur irgendwie das Negative stehen zu lassen, muss man natürlich einfach festhalten, Holstein Kiel hat diesen absoluten Flow. Ich glaube, den St. Pauli auch lange Zeit hatte, also neben der Tatsache, dass sie Qualität auf dem Platz haben, haben sie auch eine unfassbare Selbstverständlichkeit. Da greift jetzt wirklich dieses häufig zitierte Rad in das nächste. Die Pässe sitzen, der Abschluss wird genauer. Du hattest im Prinzip schon von Beginn an, also während die Spieler von Holstein Kiel sich warm geschossen haben, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes während des Aufwärmprogramms, das Gefühl, dass da kein Ball am Tor vorbeigeht und entweder vielleicht an die Latte klatscht oder reingeht, unhaltbar. Also da war eine so große Souveränität, da war ein so großes Selbstverständnis mit dabei. Und das ist ja am Ende dann auch auf dem Platz das Ausrufezeichen gewesen. Erster Angriff, Skripski, Tor, dann irgendwie zwei Chancen vielleicht so halbwegs liegen gelassen. Und dann kommt Philipp Sander mit einem Schuss aus gut und gerne 30 Meter, 35 Meter, 131 Kilometer pro Stunde. Der dollste, härteste Strahl in dieser Saison.
Der schnellste Schuss.
Der schnellste Schuss.
Deswegen gibt's ja jetzt auch eine neue Torhymne für ihn, ne? Sanders Truck. Von AC/DC.
Ja, und ich will nicht sagen, der Rest ist Geschichte, aber auf diesen Schuss möchte ich dir jetzt einen Ingwer-Shot anbieten.
Finde ich gut.
Dieser Ingwer-Shot wird Ihnen präsentiert von Philipp Sander.
Kurze Pause. Wir öffnen den Ingwer-Shot.
Ja, komm.
Und ich sage noch, Prost. Herzlichen Glückwunsch Holstein Kiel. Endlich spielt die KSV in einer Liga mit dem THW Kiel.
Das hat er mir am Wochenende schon gesagt. Da wollte er mich ein bisschen ärgern, ne? Und dann habe ich aber gesagt, so nach
Du mich aber auch.
Was habe ich gesagt?
Ich weiß nicht, was du gesagt hast.
Ich hab keinen Negativ-Support. Ich hab nur
irgendwelche Screenshots geschickt und Tabelle abfotografiert. Ja, klar. Ich bin Sportjournalist, ich kann die Tabelle auswendig. Du musst mir die nicht schicken.
Ich wollte nur, falls du die irgendwie vergessen hast oder so.
Nein, aber ich finde...
Ich wollte dich übrigens noch fragen von unserem einen Hörer, der hat ja die Rubrik eingefordert. Wo warst du, als Holstein Kiel Tabellenführer wurde am vergangenen Wochenende?
Das kann ich dir sagen. Ich war beim Norddeutschen Rundfunk und habe da gearbeitet. Bei NDR Info heißt der Sender, da habe ich gearbeitet.
Ja.
Und habe dann unter anderem im Radio Reaktions-O-Töne gespielt von Marcel Rapp und von, habe ich ehrlich gesagt vergessen, von wem noch. Nee, ich weiß nicht, aber das habe ich halt gemacht. Ich habe das gesehen. Im Fernsehen und im Radio habe ich das sozusagen dann konfektioniert für die vielen, vielen Hörerinnen und Hörer von NDR Info. Aber Holstein Kiel hat einen Flow, das hast du völlig richtig gesagt. Holstein Kiel ist jetzt Tabellenführer. Ich will jetzt auch zum FC St. Pauli kommen, der gestern eine sehr enttäuschende Leistung gezeigt hat beim 3:4 gegen die Elf. So nennt sich ja die SV Elversberg. Du hast an dieser Stelle auch die Chance, deinen Folgentitel nochmal, deinen Vorschlag nochmal hier unterzubringen. Den fand ich ganz nett. Sag mal.
Ich habe gesagt, wenn es bei St. Pauli 10:55 ist.
Genau, in Anlehnung an die Elf, ja. An diesen sympathischen Underdog aus dem Saarland, die SV Elversberg, die unfassbar gut gespielt hat im Mittelfeld, die immer wieder durchs Zentrum sich nach vorne kombiniert hat, die Fehler der St. Pauli-Abwehr genutzt hat, Rochel, Wanner, Feil, Schnellbacher. Ein unfassbares Tempo. In der Spielvorbereitung habe ich gesehen, dass die SV Elversberg die Mannschaft ist in der zweiten Liga, die meisten Sprints pro Partie anzieht. Und gerade die Spieler, Rochel, Wanner, Feil, später auch der eingewechselte Boyamba war ja auch Torschütze, die haben das mit Leben gefüllt, diese Statistik. Und beim FC St. Pauli, Erik Smith hat es gesagt, die Mannschaft war nicht bereit, sie war mental nicht da. Das kann für mich nur heißen, die Aufstiegsflatter greift um sich. St. Pauli jetzt zum ersten Mal 2 Niederlagen am Stück kassiert in dieser Zweitligasaison. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit menschlich, wenn dir suggeriert wird, es sei nur noch eine Frage der Zeit, wann du aufsteigst, am 31., am 32. oder am 33. Spieltag. Wenn alle sagen, ja, St. Pauli ist doch schon durch. Wenn du als Fußballer selber immer damit konfrontiert wirst, wenn das ganze Umfeld so denkt, einige Fans, vielleicht auch gegnerische Spieler, es gibt ja nach jedem Spiel ganz viel Lob für den FC St. Pauli. Und dann triffst du auf so einen scharfen Gegner, wie die Elversberger es waren, und stellst plötzlich fest, Mist, bei uns läuft ja gar nichts. Pässe aus 3 Metern landen nicht beim Mitspieler, sondern im Seiten aus Saliakas und Dzwigala. Ganz, ganz schwach. Beide, Dzwigala, der kein gleichwertiger Vertreter für den gesperrten Hauke Wahl war, hat 1, vielleicht sogar 2 Gegentore auf seinem Gewissen. Elias Saad war auch nicht so griffig. Ich könnte die Aufzählung fortsetzen, muss eigentlich ein Spieler, den ich hier auch schon mal kritisiert hatte, rausnehmen. Und zwar komplett rausnehmen. Nikola Vasil, den ich nur für einen durchschnittlichen Zweitligatorhüter halte. Wenn er nicht gewesen wäre, hätte St. Pauli gestern 7 oder 8 Gegentore kassiert. Und das ist jetzt nicht mal irgendwie übertrieben oder zugespitzt. Das wäre wirklich so gewesen. Der hat dafür gesorgt, dass Elversberg vor allen Dingen in der ersten Halbzeit nicht schon 3 oder 4 Mal getroffen hatte. Ja, und jetzt sind es nicht mehr 11 Punkte Vorsprung vor dem Tabellendritten Fortuna Düsseldorf, sondern nur noch 5. St. Pauli spielt am Sonntag in Hannover. Düsseldorf schon am Samstag gegen Greuther Fürth, eine Mannschaft, die keinerlei Ambitionen mehr hat, die Punkte für den Klassenerhalt in der Tasche hat, die nicht mehr aufsteigen kann. Ich würde mal sagen, da könnte man fast einen Heimsieg von Düsseldorf einlocken und dann wären es nur noch 2 Punkte. Und dann spielt diese Psyche eine noch größere Rolle. Und ja, das Problem haben, glaube ich, andere Mannschaften auch. Holstein Kiel wird jetzt nach langer Zeit mal wieder als Tabellenerster in einen Spieltag gehen. 20:30 beim HSV. Auch keine so einfache Aufgabe. Das wird echt spannend, was da in den nächsten Wochen noch passiert.
Du hast ja schon ganz viel zu St. Pauli gesagt. Ich habe es gestern auch über weite Strecken gesehen, also in der Konferenz und übrigens auch zeitgleich habe ich auch dich im Radio gehört, hier auf meiner alten Truhe. Ich liebe das. Ich habe so eine ganz alte Musiktruhe, weiß ich, aus den 50er Jahren, da hinten steht sie, die tatsächlich noch funktioniert.
Ist die nicht von 1912, als Holstein Kiel Meister war?
Genau, die habe ich damals offiziell, so, das ist das offizielle Meisterradio gewesen und ja, ich habe das gestern ausgiebig verfolgt, ein sehr langer Fußballtag, wie wahrscheinlich für viele Fußballfans aktuell. Teilweise kann ja so ein Fußball-Sonnabend oder Sonntag dann ja eben auch um 13 Uhr beginnen und hört dann irgendwann um 0 Uhr nach dem Sportstudio wieder auf. Aber nein, zu St. Pauli.
Sportclub.
Ja, oder am Samstag Sportstudio. Ne?
Genau, ja.
Aber ja, das mit Friedhelm Funkel war übrigens auch ganz interessant, sehr sympathisch.
Ja, ich habe den Rest noch gesehen. Ich habe eine... Naja, erzähl ich später vielleicht noch, wenn wir Zeit haben.
Aber genau, St. Pauli, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, meine, so ein Gefühl in der Magengegend lässt sich ja durch nichts belegen. Das ist genauso wie so eine Investition in Bitcoins, wo man sagt, so das kann ja in Zukunft irgendwie funktionieren, aber es ist nicht datenbasiert und genauso ist so ein Bauchgefühl ja auch nicht datenbasiert. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Eindruck sich verfestigt hat, uns kann eigentlich nichts passieren. Und damit meine ich eben der FC St. Pauli. Und diese Mannschaft aus Elversberg ist ja mit unfassbar viel Spielfreude unterwegs. Du hast es gerade eben gesagt, es gibt auf der einen Seite die Sprints, auf der anderen Seite gibt es auch sehr viel technische Klasse im Mittelfeld. Ich finde, Paul Wanner, merkst du jetzt schon, gibt dem noch 3 Jahre.
Dann 18 wird Jahre vom FC Bayern ausgeliehen, der war überragend.
Überrockelt,
ja, der übrigens auch beim FC Bayern ausgebildet wurde, ebenso. Ne? Und die Elversberger, die sind ja von der Regionalliga mit einer Saison-Zwischenstation in der dritten Liga in die zweite Liga durchgerauscht. Ja. Und viele Spieler, die da gestern auf dem Platz standen, waren auch schon in der vierten Liga beim SV Elversberg, bei der SV Elversberg aktiv. Also die Mannschaft, ich habe die in der dritten Liga in der vergangenen Saison ja auch ab und zu mal gesehen, die ist einfach unfassbar gut. Hatte vorher 3-mal kein eigenes Tor erzielt, aber die haben das genossen. Ich meine, Elversberg hat 14.000 Einwohner, die passen mehr als 2-mal in das Millerntor-Stadion und die 900, die da waren, das war schon fast Auswärts-Rekord-Support für die Elversberger. Die haben das total genossen, so als unterschätzte Mannschaft. St. Pauli, die zu Recht ja auch oft gelobte Top-Mannschaft der zweiten Liga, herzuspielen. Nichts anderes hat Elversberg am Ende gemacht. St. Pauli spielt er normalerweise dominant, passsicher, so ging es auch in den ersten 12, 14, 15 Minuten los, aber dann war das plötzlich weg. Dann war das weg, weil Elversberg eine Chance nach der anderen hatte. So, weitermachen.
Und dann, du hast ja schon so viel dazu gesagt, ich muss das ja nicht nochmal alles wiederholen, aber ich möchte trotzdem nochmal sagen, ich kann mich daran erinnern, als St. Pauli unter Timo Schulz diese unfassbare Saison gespielt hat und am Ende fast aufgestiegen wäre, aber eben auch nur fast.
Richtig.
Da gab es ein Spiel zu Hause gegen Eintracht Braunschweig.
Verloren, ja.
Da lief eigentlich auch alles wie immer, wie selbstverständlich, mit einer Ausnahme, dass St. Pauli die Chancen nicht genutzt hat. Dass Braunschweig tief hinten drin stand, viel verteidigt hat. Im Prinzip dieser Klassiker wie ein Handballspiel, immer um den 16er der Braunschweiger herum. Und irgendwann ist dann Eintracht Braunschweig einmal vor dem St. Pauli-Tor gewesen, hat das 1-0 gemacht. Dann ging es weiter, die Aufholjagd. Ich glaube, am Ende hat Braunschweig 2-0 gewonnen. Ich glaube, die haben dann noch das zweite Tor erzielt. Kann auch sein, dass es 2-1, aber ich meine, es war ein 0-2 damals. Und genau diesen Eindruck, du siehst ja manchmal, wie sich so ein Charakter eines Spiels entwickelt und genau diesen Eindruck hatte ich. Und dann habe ich auch wirklich gesagt, puha, Gott sei Dank geht St. Pauli in Führung. Weil ich mich natürlich dafür freue. Ich möchte auch, dass St. Pauli aufsteigt.
St. Pauli war 2-mal in Führung. Ja, 1-0 genau. Und 2-1. Ja. Nach dem 2-1 hat es, glaube ich, 60 Sekunden gedauert. Ja. Dann traf Elversberg durch Boyamba.
War das schon dieser Konter oder war das denn das 3-2?
Nee, dieser, das 2-2 dieser, war dieser, der Pass von der Mittellinie hinter die Abwehrkette von St. Pauli, wo man sagen muss, Dzhigala ist, ich habe es ja eben schon gesagt, kein gleichwertiger Vertreter von Wahl. Und dann war Boyamba frei vor Vasil und hat kurz nach seiner Einwechslung das Ausgleichstor gemacht und dann trafen noch Wanner und Van der Mersch für Elversberg. Es war ein extrem starker Gegner, aber ich will sagen, das ist jetzt kein St. Pauli-Phänomen, was da gestern am 29. Spieltag passiert ist. Das erlebt man auch in anderen Top-Ligen auf einem Weltklasse-Niveau. Der FC Liverpool, der in England um die Meisterschaft mitspielt, hat gegen Crystal Palace aus dem unteren Tabellendrittel mit 0-1 verloren. Ja. Und wenn wir jetzt vielleicht in eine nicht ganz so populäre Liga gehen, Regionalliga Nord. Die zweite Mannschaft von Hannover 96, so gut wie durch, so gut wie in der Aufstiegsrelegation, verliert beim Bremer SV mit 0:1. Auch das passiert. Und ich will nicht ausschließen, dass das Holstein Kiel nicht auch passiert. Und dass das vielleicht Fortuna Düsseldorf nicht auch passiert. Ja. Die sind jetzt im Flow. Die Düsseldorfer haben ja genau wie Holstein Kiel 5-mal am Stück gewonnen und spielen jetzt gegen Fürth und haben, finde ich, eigentlich ein relativ machbares Restprogramm für zu Hause, Schalke auswärts.
Ja, warte mal ganz kurz, bei Schalke auswärts möchte ich noch ein kleines Sternchen mit ranhängen, und zwar Schalke hat jetzt seit 8 Spielen in der eigenen Arena nicht mehr verloren.
Das stimmt, ich wollte es gerade noch fortsetzen. Ja. Schalke auswärts ist eigentlich vielleicht ein schwieriges Spiel. Ja. Ja. Schalke kriegt auswärts nichts auf die auf die Kette, aber zu Hause gewinnt Schalke 04 regelmäßig. Düsseldorf spielt aber noch zu Hause gegen Nürnberg, auswärts in Kiel. Mhm. Da kann man
vorletzter Spieltag.
Und dann zu Hause gegen Magdeburg. Gut, wir könnten jetzt auch die Restprogramme von Kiel, St. Pauli und vom HSV noch aufzählen, über den wir auch gleich noch 2-3 Sätze verlieren müssen. Was ich aber sagen will, das, was Liverpool gegen Crystal Palace passiert ist und was der zweiten Mannschaft von Hannover 96 gegen den BSV, gegen den Bremer SV passiert ist, das kann auch in der zweiten Liga an den verbleibenden 5 Spieltagen allen Top-Teams da oben passieren.
Absolut.
Die Psyche ist, glaube ich, auch jetzt keine neue Erkenntnis, ist eine Variable, die man immer einkalkulieren muss, und da weiß keiner, wie labil oder stabil die Spieler sind.
Du musst ja vor allen Dingen noch mal eines dazu zählen. Also wenn man ein bisschen weiter wegzoomt und nicht nur mit der Nase ganz dicht da im Nest von Holstein Kiel und auch St. Pauli ist. Also wenn du dir jetzt mal wirklich diese Gesamtserie von Düsseldorf anschaust. Düsseldorf hat jetzt das 9. Spiel in Folge nicht verloren und dabei 6 Siege geholt. Es gab 6 Siege und 3 Unentschieden. Also das heißt, ja, vielleicht kann man sagen, so ähnlich wie diese Serie von Holstein Kiel, 5 Siege auch am Stück. Aber wenn du auch mal diese 9 Spiele nimmst, ne, und mal abgesehen von dem DFB-Pokalspiel, wo wir alle wissen, Bayer Leverkusen kann sowieso aktuell keiner schlagen, dann sind sie einfach unfassbar gut drauf und haben eben auch diesen Flow. Und du musst ja das auch vielleicht mal so sehen. Zuvor haben ja bis auf diese 2 Spiele bei FC St. Pauli Holstein Kiel und St. Pauli ja auch immer und immer und immer gepunktet, und trotzdem konnten sie eigentlich diese Führung gar nicht weiter ausbauen, sondern nur halten, respektive jetzt hat St. Pauli ein paar Punkte eingebüßt, weil...
Ein paar ist gut. Es waren 11 auf Rang 3, jetzt sind es nur noch 5 und es könnten Samstag 2 werden,
weil vor dem Spiel in Hannover. Eben Düsseldorf von hinten auch so schiebt.
Ne? Genau.
Also weil wirklich Düsseldorf von hinten so schiebt, die einzige Mannschaft, die von hinten richtig Druck macht. Hannover 96 haben wir auch gesehen, glaube ich, können Hannover wir da so langsam raus, rausnehmen.
Habe ich auch nie als Aufstiegskandidat
angesehen. Wir waren ja aber trotzdem nochmal so ein bisschen dran. Vielleicht sogar, wenn Hertha BSC nochmal wieder alles gewinnt. Übrigens 20.000 Rostocker Auswärtsfans, auch irgendwie völlig verrückt. Aber und der HSV, muss man auch nochmal sagen, da sollten wir jetzt nochmal ein Fass aufmachen. Und ich möchte ganz gerne ein kleines HSV-Fass mit dir aufmachen. Vielleicht auch im Hinblick auf das Topspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ein Freund von mir hat gesagt, lass uns doch nochmal auf den HSV blicken. Das hat er mir am Sonnabend geschrieben. Er meinte, ich bin mal wirklich gespannt, was der HSV in Magdeburg macht. Weil es wirklich ein ganz typisches HSV-Spiel war. Er hat mir die folgende Statistik rausgesucht. Magdeburg hat am 24.02. das letzte Mal ein Tor geschossen. In den dann folgenden 2 Spielen 2 Punkte geholt. Zuletzt 0:0, davor 0:3 und davor 0:7. Dann hat er mir geschrieben, eigentlich ein Spiel gemacht, wie für den HSV diese Serie reißen zu lassen. Da ist natürlich auch ein bisschen Zynismus mit dabei, ein bisschen Ironie, aber letzten Endes ist das genau ein Gegner gewesen, gemacht wie für den HSV, um dort zu stolpern. Und wenn du dir dieses Spiel anguckst, also es sind ja in dem Sinne keine Geschenke, weil es waren ja berechtigte Elfmeter, aber wie schusselig der HSV diese Magdeburger da ins Spiel bringt, inklusive Rot und Ramos und Elfmeter und dann nochmal Raab, der im Prinzip das gleiche Vergehen nochmal macht. Das ist ja ein Wahnsinn. Eine Mannschaft, die es nicht mal schafft, in Unterzahl eine 2-Tore-Führung zu einem Sieg umzuwandeln, in einen Sieg umzuwandeln, dass du die da so zum Punkten einlädst und es selber nicht schaffst, da so souverän aufzutreten, dass du da die Punkte mitnimmst, ist ein Wahnsinn.
Ja, du kannst aber bei diesem Spielverlauf auch sagen, am Ende doch noch gut für die Moral des HSV. Die Mannschaft ist widerstandsfähig, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. In Unterzahl, Ramos sah nach 24 oder 25 Minuten, ja, die rote Karte. So, ja. In der Nachspielzeit durch das Tor von Meffert noch ein 2:2 erreicht, noch einen Punkt geholt. Das ist natürlich in der augenblicklichen Situation des HSV zu wenig, vor allen Dingen, weil Holstein Kiel und Düsseldorf ist ja die Mannschaft, an der sich der HSV erstmal orientieren muss, weil Fortuna Düsseldorf so marschiert, aber trotzdem nicht verloren, widerstandsfähig. Und ich habe überlegt, wie geht das wohl aus am Samstag im Volkspark zwischen dem HSV und der KSV, zwischen dem Hamburger Sportverein und Holstein Kiel. Ich halte da alle drei möglichen Spielausgänge für realistisch. Ich habe überhaupt kein Gefühl. Ich kann mir vorstellen, dass Holstein Kiel diesen Flow da fortsetzt und ganz locker gewinnt. Ich kann mir ein 3:3 oder keine Ahnung, ein spektakuläres Unentschieden vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der HSV, den ich ja nicht umsonst als widerstandsfähig bezeichnet habe, das Spiel einfach zieht und gewinnt. Ich habe kein Gefühl für dieses Spiel. Wie geht's dir?
Ja, ich sehe es ganz genauso. Also wenn man jetzt damit anfängt und die Moral, und das war ein Punkt für die Moral des HSV, da halte ich absolut dagegen und sage, okay, Holstein Kiel hat die letzten 5 Spiele alle zu 0 gewonnen, hat dabei 4-0, 4-0, 2-0, 2-0, 1-0 gewonnen. Also da muss man jetzt nicht sagen, ich glaube, da ist Holstein Kiel mindestens mit genauso breiter Brust dabei. Aber ich gebe dir natürlich recht, was beim HSV immer wieder ein Faktor sein wird, und da nehme ich jetzt nicht nur das Stadion mit rein, sondern einfach diese individuelle Klasse, also so ein Robert Glatzel, so ein Laszlo Benes.
Glatzel kommt ja aus einer Verletzung, wurde nach einer Stunde für Nemeth eingewechselt, der kein gleichwertiger Vertreter ist.
Aber auch Dompe, wenn du so einen nochmal bringen kannst von der Bank, das ist auch ein überdurchschnittlicher Zweitligaspieler. Also das ist natürlich auch schon
die Abwehr schon ist ordentlich. Zweitliga-Mittelmaß, wenn überhaupt.
Ja, das stimmt.
Ne? Und das, ja.
Ich muss dazu aber auch sagen, also am Ende schießt ja sogar der HSV fast durch Glatzel noch das 3:2. Der geht ja am langen Pfosten vorbei, der Abschluss. Aber da sieht natürlich der ehemalige Kieler Keeper Reimann auch nicht gut aus da bei diesem Tor von Meffert in der 94. Spielminute. Ne? Der da aus naher Distanz, würde man sagen, den Ball über die Linie köpft. Da hat er sich irgendwie ordentlich verkalkuliert. Aber die Frage ist natürlich, kann Holstein Kiel nicht auch glücklich sein, dass Steven Skripski und Timo Becker nicht gesperrt sind, sonst würden sie möglicherweise auch im HSV-Block stehen und oder vielleicht auch mit Schalke wieder unterwegs sein und ihren
HSV-Block
und ihren HSV-Fans und ihren Heimatverein und ihren Herzensverein anfeuern. Hast du es nicht mitbekommen?
Nee. Skripski und Becker sind HSV-Fans?
Nee. Nein. Ich habe das jetzt so auf das Spiel gegen den HSV übertragen. Achso. Aber es gibt ein Bild, ein Foto, das gemacht worden ist. Und zwar, Timo Becker hat ja eine Schalke-Vergangenheit, genauso wie Steven Skripski auch.
Genau.
Und ich glaube, Timo Becker ist sogar in Buhr aufgewachsen.
Das
ist in
Gelsenkirchen.
Ja. Und der wurde auch damals, ich bin ja bei dem Spiel Schalke gegen Holstein Kiel gewesen, auch von den Schalke-Fans wirklich da beim Warmmachen, obwohl er das Kieler Trikot anhatte, angefeuert und bejubelt. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt ja bei Holstein Kiel dieses Glücksrad. Immer wenn man zu Null spielt, dann dreht sich ein Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing Glücksrad, und auf diesem Glücksrad stehen unterschiedliche Goodies, und jetzt gab es in diesem Fall 2 Tage frei. Die Spieler Skripski und Becker sind ins Auto gestiegen nach dem Erfolg gegen Osnabrück und sind so schnell wie möglich nach Gelsenkirchen gerast, um da das Spiel der Schalker gegen den ersten FC Nürnberg zu verfolgen.
Das 20-30 Spiel.
Und die haben eben sich nicht auf die Tribüne gesetzt, sondern die haben sich da mitten in den Schalker Fanblock gestellt und haben da ihren Herzensverein, wie sie sagen, angefeuert.
Witzig, das habe ich nicht mitbekommen.
Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen befremdlich. Und zwar geht es für mich da immer um die Außendarstellung. Es ist natürlich nicht verboten, aber man sagt ja auch so schön, nicht alles, was verboten ist, ist auch gleichzeitig erlaubt und macht irgendwie auch einen guten Eindruck. Und in diesem Fall, finde ich, macht es einen falschen Eindruck. Du kämpfst mit Holstein Kiel um den Aufstieg in die erste Liga. Das heißt ja nicht, dass du glühender Holstein Kiel-Fan sein musst. Und natürlich ist es auch einfach nur dein Arbeitgeber. Auf der einen Seite kannst du, finde ich, sagen...
Wäre es besser gewesen, wenn sie zur Fashion Week nach Mailand geflogen wären, die wahrscheinlich jetzt gar nicht ist, aber wie Fußballer ihre Freizeit verbringen, da kann man auch herrlich drüber streiten. Und dass die sich nicht immer so verhalten, wie es der Ernährungsberater oder vielleicht auch der Regenerationstrainer oder der Cheftrainer gerne hätten, das ist doch auch klar.
Natürlich hätten sie auch zur Erotika gehen können, zur größten Dildo-Messe Europas, aber das wäre vielleicht ja auch irgendwie der falsche Eindruck gewesen. Du kannst natürlich machen, was du willst, aber ich glaube, es wäre vielleicht ein Ticken schlauer gewesen in der Außendarstellung, wenn diese beiden Spieler vielleicht sich einfach irgendwo, von mir aus auch, auf die Tribüne gesetzt hätten, bei Schalke oder weiß ich, in irgendeine VIP-Lounge und dann wären sie da gewesen, dann wären sie da nicht aufgefallen, dann hätte man vielleicht sogar noch das Gefühl gehabt, mein Gott, dann besuchen die noch gleichzeitig die Familie, ist ja alles gut. Aber ich glaube, sich so in den Hardcore-Schalke-Block zu stellen, 5 Spieltage vor dem Ende.
Bei Kevin Großkreuz wäre es cool gewesen. Ich meine, der ist nicht mehr aktiver Bundesligaspieler, aber...
Ich weiß es nicht. Wie siehst du das? Das ist irgendwie komisch, oder?
Ich höre das zum ersten Mal und jeder Fußballer hat doch als kleiner Junge mal einen Lieblingsverein gehabt und die wollen natürlich, in diesem Fall schlägt, wie ich jetzt auch mittlerweile weiß, ihr Herz Königsblau. Die wollen doch, dass dieser Verein in der schwierigen Phase maximal erfolgreich ist und nicht absteigt. Ich sehe das nicht so eng. Also ich finde das irgendwie sogar ganz cool. Also das sind gute Jungs irgendwie. Also
ja, ich finde, wenn das jetzt Alemannia Aachen ist und die von mir 2 Ligen weiter unten spielen oder wenn sie, aber überleg dir doch mal.
Da kann doch Becker nichts dafür, wenn er an Gelsenkirchen Buhr zur Welt gekommen ist. Das ist sein Verein.
Das stimmt, aber was ist, wenn
der bloß hat, wie so du in Holstein Kiel Bettwäsche schläfst, seit Samstag, seit vorgestern, könnte auch bald mal wieder gewechselt werden, hat der wahrscheinlich als 5-Jähriger in Schalke 04 Bettwäsche geschlafen.
Josua Kimmich fährt in seiner Freizeit zu Borussia Dortmund und stellt sich dann in die Fankurve.
Boah, das ist aber...
Nee, das ist genau das Gleiche. Hummels stellt sich jetzt in die Bayernkurve, ist ein Münchner.
Wie hat denn Holstein Kiel darauf reagiert? Weiß man das? Oder ist das abgesprochen gewesen?
Das war ein großer Bericht.
Den Verantwortlichen?
Den hatten, glaube ich, tatsächlich zuerst die Kollegen, also der Kollege von den Kieler Nachrichten und Sky hat das dann auch mit aufgenommen. Ich weiß nicht, wie die jetzt damit umgehen, aber also wenn ich da im Öffentlichkeitsmanagement wäre, dann glaube ich, würde ich jetzt da... Also
das kriegst du doch jetzt gar nicht mehr zurückgerudert. Die Bilder sind doch in der Öffentlichkeit. Du musst doch jetzt kein Statement mehr irgendwie vorfertigen.
Meine ich auch gar nicht.
Und den Spielern das in den Mund legen.
Das wollte ich auch gar nicht sagen. Ich wollte nur einfach sagen, ich würde trotzdem mit den beiden darüber sprechen und sagen, habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, wie das auch wirken kann? Ich habe ja nichts gegen Leidenschaft und die sollen von mir aus auch gerne Schalke-Fans bleiben. Und ich kann mir vielleicht sogar auch vorstellen, aber dass
wenn... Aber Kiel hat 5-mal am Stück gewonnen. Wenn die jetzt gegen Osnabrück verloren hätten und sie das dann machen, dann wäre es vielleicht ein Angriffspunkt gewesen. Aber
Kiel
läuft doch gerade alles wie gemalt.
Aber wie gesagt, ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, ob du dich da vielleicht irgendwie mit Schalke-Klamotte in die Fankurve stellst, zu den Ultras. Oder du eben im Stadion bist und dir in deiner Freizeit vielleicht auf der Tribüne ein Spiel anguckst, neutral. Ich glaube, da gibt es irgendwie so einen Graubereich. Und guck mal, zum Beispiel Rudi Völler kann ich mir vorstellen. Rudi Völler wird ja alleine durch die Tatsache, dass ja nun er eine ganz extreme Bayer-Leverkusen-Vergangenheit hat. Ja, sicherlich große Sympathien für diese Meisterschaft haben, aber er ist aktuell Sportdirektor des Deutschen Fußballbundes und da gehört sich das auch nicht, dass er da bei jedem Tor oben auf der Tribüne tanzt. Es hat etwas mit Professionalität zu tun.
Mich irritiert an dieser Geschichte, dass Luis Holtby nicht dabei gewesen ist, weil der ja auch mal für Schalke gespielt hat.
Das stimmt, oder Timon Weiner.
Ja.
Du merkst, mich beschäftigt das Thema, beziehungsweise hat es beschäftigt. Ich dachte, ich nehme es nochmal mit. Ich finde es eine besondere, ist irgendwie ein Stück weit skurrile Geschichte. Also von Geldstrafen müssen wir gar nicht reden. Wie gesagt, ich glaube, man kann darüber sprechen, ob das irgendwie so cool ist oder nicht cool ist.
Ich finde das gut, dass du das mitgenommen hast in diesem Podcast, weil ich bis hierhin, bis gerade eben noch nichts davon erfahren habe. Also für mich war das eine News. Und ja, ich sehe es lockerer als du, aber ist ja auch in Ordnung. Hast du Lust, dass wir jetzt... uns gegenseitig überraschen.
Ja, lass uns das tun. Das heißt, ich öffne jetzt hier den Opener für die absolute Kultrubrik und nur wenige Sekunden später hört ihr euren Kultjingle. Ab jetzt. Auch so ein bisschen leise, ne?
Zieh mal den Regler hoch. Ah.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Schade, dass das keine Stadionhymne ist, ne? Sonst wäre dieser Song in meinen Top 3 aufgetaucht. Definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Ihr hättet gerade eben mal Auge sehen müssen, wie er sich den Kopfhörer so ein bisschen zur Seite geschoben hat. Ja, aber das
ballert hier voll rein.
Was hast du denn gegen meine glockenklare, engelsgleiche Stimme?
Ach, du warst das? Ach, das war gar nicht. Deutschland sucht den Superstar-Verlierer aus der ersten Runde. Ich möchte mit dir ein Quiz spielen, das ich schon lange vor mich herschiebe. Inspiriert worden bin ich von einem Instagram-Account, den ich folge, heißt glaube ich Groundhopping Germany oder so ähnlich. Da werden immer mal wieder kultige Fußballstätten fotografisch präsentiert. Und da habe ich mir gedacht, das könnte man noch als Quiz machen. Wir sind bei Stadien, die es so nicht mehr gibt, weil sie anders heißen. Und du sollst mir sagen, wie sie damals hießen.
Okay.
Ich habe 11 Stadien rausgepickt. Das erste ist ein Stadion, das regelmäßig alle 2 Wochen sehr attraktiven und sehr erfolgreichen Fußball geboten bekommt. Es ist die MHP Arena in Stuttgart. Die heißt MHP Arena. Ist sicherlich auch für einige befremdlich. Aber wie hieß dieses Stadion bis 1993? Wir gehen so in die 80er, 90er Jahre, als die Stadien noch ehrliche Namen hatten. Wie hieß die MHP Arena in Stuttgart bis 1993?
Gottlieb Daimler Stadion.
Nee, danach. Vorher hieß sie nach einem Fluss, der durch die Stadt fließt.
Neckarstadion?
Genau.
Okay.
Genau. Weiter geht's mit dem Deutsche Bank
Park. Also wenn man ganz kurz, also erst Neckarstadion und dann Gottlieb Daimler.
Ja, und ich glaube, das Gottlieb wurde dann irgendwann weggenommen. Ich wollte eigentlich nur auf Neckarstadion hinaus.
Okay, danke.
Weiter geht's mit dem Deutsche Bank Park in Frankfurt. Wie hieß der bis 2005?
Waldstadion.
Richtig. In Köln steht das Rhein-Energiestadion, das bis 2002 wie hieß?
Müngersdorf-Stadion.
Müngersdorf-Stadion. Genau. So, jetzt kommen wir zum deutschen Meister der Werkself. Feier 04 Leverkusen hat den Titel gestern in der Bay-Arena gefeiert. Aber wie hieß dieses Stadion bis 1998?
Ulrich-Haberland-Stadion.
Richtig. Bonusfrage. Wer war Ulrich Haberland?
Ulrich Haberland war der Buchhalter von Bayer Leverkusen und der hat immer gesagt, das ist eine Frage zwischen Säuberland und Haberland. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht.
Ulrich Haberland war ein deutscher Chemiker und von 1951 bis 1961 Vorstandsvorsitzender der Bayer AG. Wir kommen nach Nürnberg. Der Club, der FCN, spielt im Max-Morlock-Stadion. Wie hieß dieses Stadion bis 1991? Wenn du das weißt, bist du richtig stark.
Ja, ich wusste das mal. Dazwischen hieß halt auch mal Grundig-Stadion. Aber wie hieß das Nürnberger Frankenstadion, oder nicht?
Das wäre die Antwort gewesen, die naheliegend ist, Frankenstadion hieß es von 1991 bis 2006, bis 91, wirklich eine sehr schwierige Frage, hieß das Max-Morlock-Stadion Städtisches Stadion.
Okay.
Der wohl skurrilste Name, für mich zumindest, ist der in Duisburg. Da steht die Schau-ins-Land-Reisen-Arena. Wie hieß die bis 2004?
Wedau-Stadion.
Richtig.
Benannt nach Markus Wedau.
Genau. In Hannover.
Nach dem Fluss, ne?
Ja, in Hannover steht die HDI Arena. Wie hieß die bis 2002?
Das war das Niedersachsenstadion.
Aber ich habe gesagt, HDI Arena ist ja Quatsch. Die heißt doch Heinz von Heiden Arena.
Jetzt heißt sie Heinz von Heiden Arena.
Genau, ja. Heißt sie noch so? Oh,
Wieso Heinz von Heiden ist doch der große Pokalheld von 1992?
Sievers Arena, ne? Heinz von Heiden Arena. Also ich wollte auf die Bezeichnung Niedersachsenstadion hinaus. Bis 2002 hieß sie Niedersachsenstadion. Aktuell heißt sie Heinz von Heiden Arena, ja. Genau. So, in Düsseldorf steht die Merkur Spielarena. Mhm. An einer anderen Stelle stand mal ein anderes Stadion, in dem Fortuna Düsseldorf bis 2002 spielte. Wie hieß dieses Stadion? Das ist inzwischen abgerissen worden.
Rheinstadion, oder?
Richtig. Der VfL Wolfsburg, unsere Wölfe, tragen ihre Heimspiele in der Volkswagen Arena aus. Aber wenn man durch Wolfsburg zur Volkswagen Arena fährt, kommt man auch noch wenige hundert Meter davon entfernt an dem Vorgängerstadion vorbei, wo der VfL Wolfsburg bis 2002 spielte. Wie heißt dieses Stadion?
VfL Arena.
Nee, VfL Stadion am Elsterweg.
Na gut.
So, und wir sind ganz in der Nähe. Gestern gab es da viel Nebel, aber keine Tore. Wir sind in Braunschweig 0:0 zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 im Niedersachsen-Derby. Die Eintracht spielt im Eintrachtstadion, das macht Sinn. Wie hieß dieses Stadion in den 80er Jahren?
Oh. Eintrachtstadion.
So nennt man es auch heute salopp noch manchmal, aber die korrekte Bezeichnung wäre Eintrachtstadion. Hat vielleicht was mit dem Straßennamen zu tun.
Ach, Stadion an der Hamburger Straße?
Genau.
Ah, okay.
So hieß das in den 80er Jahren. Das waren 11 Stadien, die früher mal anders hießen als heute oder die mittlerweile gar nicht mehr bespielt werden, weil sie, wie das Rheinstadion in Düsseldorf, dem Erdboden gleich gemacht worden sind. Das hast du sehr gut gelöst, finde ich.
Bert van Marwijk hatte sein letztes Spiel an der Hamburger Straße.
Als er noch HSV-Trainer war?
Ja.
Der ist an der Hamburger Straße
vom
Hamburger Sportverein
1:4 verloren.
Vor der Rückfahrt, noch in der Kabine.
Nee, dann danach hier im Stadion, nicht im Stadion, in dem Hotel.
Da hat Karim Bellarabi so mega aufgedribbelt. Genau. Ne? Das war 13-14.
Ja.
Als Eintracht Braunschweig trotzdem abstieg und als der HSV es schaffte, mit 27 Punkten die Relegation zu erreichen und hat sich dann mit 2 Unentschieden gegen Greuther Fürth gerettet.
Mein lieber Michael Augustin, ich habe auch etwas für dich vorbereitet, und zwar aus der häufig zitierten Rubrik Wer bin ich? Es gibt insgesamt 30 verschiedene Trainer, die 61 Meistertitel gewonnen haben in der Fußball-Bundesliga. Seit gestern haben wir einen neuen. Wer ist das?
XA, Xabi Alonso.
Das ist richtig. 20 Deutsche, 2 Österreicher, 2 Italiener, 2 Spanier, 1 Jugoslawe, 1 Niederländer, 1 Ungar sowie 1 Kroate. Ich möchte mit dir jetzt herausfinden.
Den Kroaten kenne ich, Niko Kovac.
Ist das so?
Der war Meister mit den Bayern.
Siehst du, was du nicht alles weißt. Finde ich richtig gut. Ich fange mal ganz einfach an. Ich holte die meisten Meisterschaften in der Fußball-Bundesliga.
Udo Lattek oder Hennes Weisweiler?
Du musst dich schon festlegen. Ich kann ja währenddessen ein bisschen weiter erzählen.
Udo Lattek.
Unter anderem 1975, 76 mit Borussia Mönchengladbach.
Hennes Weisweiler.
Ein Jahr später, 1976, 77, holte ich noch einmal den Titel mit Borussia Mönchengladbach.
Und auch mit dem 1. FC Köln noch Ende der 70er.
1984, 85 wurde ich deutscher Meister mit dem FC Bayern München.
Ah nee, Udo Lattek, klar, logisch. Udo Lattek, ja.
Insgesamt 8 Meistertitel für Udo Lattek. Ich holte die zweitmeisten Titel in der Fußball-Bundesliga. Unter anderem, gucke ich mal ganz kurz rein, war ich Trainer während meiner Zeit.
Das könnte auch Ottmar Hitzfeld sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Weisweiler ist oder ob es Ottmar Hitzfeld ist.
Bei den Grasshopper Zürich.
Ottmar Hitzfeld ist
es. Bei Borussia Dortmund.
Ottmar Hitzfeld.
Und beim FC Bayern München. 7 deutsche Meistertitel gehen auf mein Konto. Und das ist natürlich völlig richtig. Mein Name ist, wie wurde auch genannt, sein Spitzname?
Hits the Hammer.
War nicht auch der General oder so?
Ja.
Nee, war nicht, ne? Ist auch egal. Gottmar hat man ihn genannt.
Der steht im Badezimmer, der General, oder in der Küche.
Ja, da hast du recht.
Unter der Spüle.
Ich wurde insgesamt 3-mal deutscher Meister in der Fußball-Bundesliga.
Ernst Happel.
Wurde geboren am 18. Januar 1971.
Nee, Happel ist es nicht.
Und zwar in Sant Pedor in Spanien.
Pep Guardiola.
Mein Name ist Pep Guardiola. Weißt du noch, wann er seinen ersten Meistertitel holte?
2013-14.
2013 okay. War es Jupp Heynckes.
Ja, stimmt. 2013 war ja das Jahr, in dem die Bayern auch die Champions League gewannen. Richtig, 14.
Ich werde gehandelt inoffiziell als jüngster Meistertrainer in der Fußball-Bundesliga-Geschichte.
Matthias Sammer.
Sehr gut. 34 Jahre alt, inoffiziell, weil es ja so ein bisschen so eine Co-Geschichte war.
Ich glaube, Udo Lattek noch so als erfahrenen Elder Statesman im Hintergrund.
34 Jahre alt, ich musste meine Profikarriere wegen anhaltender Kniebeschwerden beenden, aber dann holte ich 2001, 2002 mit Borussia Dortmund den Meistertitel. Mein Name ist Matthias Sammer. Ich holte mit gleich zwei Vereinen einen Meistertitel in der Fußball-Bundesliga und zwar nicht mit dem FC Bayern München, sondern mit zwei weiteren Vereinen.
Otto Rehagel.
Das ist richtig. Mein Name ist Otto Rehagel. Ich werde jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich holte ebenfalls zwei Meistertitel mit zwei unterschiedlichen Vereinen. Dazu unter anderem mit dem FC Bayern München. Das können jetzt mehrere sein.
Hm. Das können tatsächlich mehrere sein. Bewegen wir uns noch in diesem Jahrtausend oder sind wir noch in dem 20. Jahrhundert?
Ich kann dir sagen, zwischen der ersten Meisterschaft, die ich holte... Anstoß mit 160.
Ich weiß, was ich mache.
Während der ersten Meisterschaft mit dem FC Bayern München war ich 40 und ich holte genau 10 Jahre später, als ich 50 wurde, mit einem weiteren Verein den Meistertitel.
Boah, jetzt muss ich gerade ganz viel nachdenken. Ich ratter gerade so die letzten Jahre durch. Wer war denn? Felix Magath war 40? Nee, Felix Magath ist es nicht. Ich hätte jetzt Magath und Wolfsburg. Nee, das macht ja keinen Sinn.
Ich gebe dir noch einen weiteren Tipp. Bei dem ersten Meistertitel 1969.
Oh. Giola Lorand.
Nee. Vielleicht bin ich der...
Paul Czernay.
Nee. Vielleicht bin ich der Jugoslawe.
Ja, Branko Sebec.
Und mit wem holte ich dann noch den Meistertitel?
Mit dem HSV, ja, Branko Sebec, genau. Ja, Branko Sebec, der Vorgänger von Ernst Happel.
Sehr, sehr gut, Ernst Happel, genau. Dann zwei Meistertitel als Österreicher mit dem HSV 82 und 83. Komm, wir machen noch einen, Und zwar Karl-Heinz Feldkamp lassen wir aus, 91. Wen haben wir denn gerade eben hier noch gehabt? Ja, du hast gerade eben schon Felix Magath genannt. Felix Magath ist, muss man ganz ehrlich auch sagen, ja, relativ vorne dabei mit drei Meistertiteln.
Ja, zwei mit den Bayern, einen mit Wolfsburg vor 15 Jahren.
Krass, ne? So, und dann machen wir noch, also vielleicht machen wir den hier. Wenn du den errätst, Hut ab. Ich holte nach der Zeitrechnung der Fußball-Bundesliga 1963-64 den ersten Meistertitel, natürlich, wie wir alle wissen, mit dem ersten FC Köln.
Kapitän war Hans Schäfer. Oh, ich weiß nicht mehr, wer der Meistertrainer war.
Georg Knöpfle.
Ja.
Wer hätte es nicht gewusst?
Ja.
Ich nicht. Mit 60 Jahren. Danach Werder Bremen, 65, Willi Multhaub, der mittlerweile Küchen anbietet. Multhaub-Küchen. Ja, hast du das gut gemacht.
Ich finde das
sehr schwer.
Früher konnte ich das immer auswendig.
Schwierig,
als es noch sagen. So die Jubiläumshefte gab, 25 Jahre Bundesliga, 40 Jahre Bundesliga, 50 Jahre Bundesliga, diese Kicker-Jubiläumshefte, da habe ich das alles immer mir eingeprägt und die Festplatte ist irgendwann voll. Georg Knöpfle. Ja. Vielleicht es gab Zeiten in meinem Leben, da wusste ich sowas. Aber die sind vorbei.
Das ist sehr gut
wie gemacht. Wie die Tabellenführung des FC St. Pauli, die ist auch vorbei.
Das stimmt. Zwei Italiener. Komm, die beiden Italiener möchte ich auch noch
Gianni Trapattoni.
Und?
Zwei Italiener und Carlo Ancelotti.
Sehr gut. Auge, dir kann man nichts vormachen.
Naja, du machst das ist ja alles noch nicht so lange her. Wobei Trapattoni ist schon wieder sehr lange her. Ja, stimmt. Wir haben ja schon unsere Spotify-Playlist, die genauso heißt wie dieser Podcast, gefüllt. Hymno del Sevilla. Die Stadionhymne des FC Sevilla kommt drauf. Und du hast irgendwie gesagt...
Bayer Leverkusen. Immer nur du, TSV, immer mit nur, den Wölfen heulen.
Nee, das ist was anderes. Okay. Das ist der andere Konzernclub. Ja, das packen wir dann auch rauf. Was haben wir noch? Aber wir sollen ja immer sagen, wo wir sind am Wochenende. Bist du bei irgendeinem Spiel am kommenden Wochenende?
Nee. Doch. Ich bin am Freitag bei der SG Flensburg-Handewitt gegen Magdeburg. Topspiel. Tempo-Gegenstoß mit einer neuen Ausgabe.
Oh, ja. Der SC Magdeburg ist DHB-Pokalsieger geworden.
Ja. Und du?
Ich bin am Samstag in der dritten Liga bei einem Spiel, bei dem es um fast nichts mehr geht. Der so gut wie abgestiegene VfB Lübeck spielt gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Talentscouting.
Ja.
Danach werde ich Andreas Bornemann ein PDF-Dokument fertig machen mit Transferempfehlung. Ole Pohlmann könnte draufstehen. Sehr guter offensiver Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund. Und am Sonntag bin ich dann tatsächlich beim Spiel in Hannover. 96 gegen St. Pauli.
Das kann ich verstehen. Wenn ich eine Wunschliste hätte, dann würde ich sagen, Paul Wanner sollte Holstein Kiel mitnehmen. Und wen hatte ich neulich noch?
Wanner ist gestern sehr, sehr gut gewesen. Ragnar Ache, wenn Lautern absteigt oder auch nicht, wäre auch, glaube ich, jemand für die Vereine, die jetzt hochgehen. Egal, ob für Kiel, für St. Pauli, Düsseldorf, der HSV hat ja Glatzel, aber geht ja auch nicht hoch. Aber Ragnar Ache wäre auch jemand, der, glaube ich,
aber ich glaube ja, ich so ein bisschen
ganz oben auf der Liste
an das Motto, das Friedhelm Funkel ja auch ausgegeben hat, Kaiserslautern bleibt drin und zwar mit Ache und Krache.
Ja, Friedhelm Funkel ist da sehr optimistisch gewesen im Sportstudio. Ich will dir noch kurz sagen, warum ich das Sportstudio nicht in Gänze gesehen habe. Wir hatten kurz vorher noch Kontakt per WhatsApp. Ich habe ja gesagt, dass ich an dem Tag bei NDR Info gearbeitet habe und zu mir nach Hause führen zwei Wege.
Einmal nach Rom und einmal zu dir nach Hause.
Nee, der eine, der führt auch so ein bisschen über die A7, ist der schnellere und man denkt ja, wenn man um 22.45 Uhr den Spätdienst beendet, dann ist das der Weg, den man nehmen kann. Das Problem war,
du hattest die Brotkrumen, als du zu Hause losgegangen bist, nicht gestreut. Dann hast du den Weg zurück nicht gefunden. Und dann ist die Hexe gekommen und hat gesagt, so, na, warum knusperst du schon wieder hier in meinem Häuschen rum?
Das wäre ein Problem gewesen, das ich locker hätte lösen können. Das Problem, das ich hatte, war, dass die A7 voll gesperrt wurde. Aus drei Spuren wurden zwei, aus zwei wurde eine und aus einer wurde dann keine. Und ich stand fast eine Stunde im Stau noch. Deswegen habe ich nur noch den Rest gesehen von Friedhelm Funkel, der sehr sympathisch ist, aber auch sehr optimistisch gewesen ist in diesem, gut, das muss er ja auch sein, qua seines Amtes, er ist der Trainer des ersten FC Kaiserslautern, aber ich weiß nicht, ob er mit diesem Optimismus recht behält am Ende. Also die Abstiegsprognose in der zweiten Liga, den Abstiegskampf haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert. Ich habe jetzt mir auch gar nicht rausgeschrieben, wie das Restprogramm der einzelnen Mannschaften aussieht. Die formschwächste Mannschaft ist sicherlich der SVW in Wiesbaden, der noch über dem Strich steht. Kaiserslautern spielt ihr gut und verliert trotzdem. So war es vor einer Woche in Hamburg beim HSV. Und das Spiel am vergangenen Wochenende habe ich jetzt nicht gesehen, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen.
Auge muss ich mir Sorgen machen. Erst geht die Geschirrspülmaschine kaputt, dann stehst du nachts in Hamburg eine Stunde im Stau. Hast du einen Antilauf?
So wie der FC St. Pauli habe ich einen Antilauf, ja.
Bei mir ist es ja so, meine Nase wird langsam wieder freier, die hat auch einen Antilauf. Die ist so gelaufen in den vergangenen Wochen und jetzt hat die einen Antilauf. Ich habe dann Stopp.
Endlich mal eine Folge, die wir, vielleicht hört man es auch, wenn man Fabian jetzt so lange zugehört hat. Ja. Du trinkst tatsächlich aus einer Holstein-Kiel-Tasse, wollte ich sagen. Jetzt kannst du gleich mal dein DL-Paket auspacken. Ja. Ich wollte eigentlich noch sagen, das war die erste Folge seit langem mit einer gesunden Nase. Also Fabians Nase, in seiner Nase läuft es wieder weniger und deswegen läuft es bei ihm. Bei Holstein-Kiel läuft es auch. Mal gucken, für wen es nächste Woche gut oder schlecht läuft. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ihr könnt uns gerne Feedback schicken. Am besten über Instagram, Anstoß-Podcast, wollen wir noch so eine, ich fand das ja toll, dass wir diese Stadionhymnen eingefordert haben, die Top 3, da kam viel zurück. Fällt uns spontan eine ähnliche Frage ein, die die Community beantworten könnte?
Wo wart ihr bei der allerersten Anstoßfolge? Ihr wisst, dieser Podcast kickt richtig rein, ihr Freaks da draußen.
Ah, nee, mir fällt jetzt auch nichts ein. Okay, dann macht's mal gut.
Wir machen eine Abstimmung. Steigt St. Pauli auf? Ja, nein. Oder vielleicht.
Oder ne, wer steigt auf? Das ist doch eine ganz einfache Frage. Ja. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten und der dritte hat ja so eine 50-50-Chance. Wer sind die Aufsteiger? Ja. Das ist doch mal eine Frage, die vielleicht auch wieder so ein tolles Feedback, eine so rege Beteiligung erzeugen könnte. Wer steigt von der zweiten in die erste Liga auf?
Wir wünschen euch alles Gute und Helping Tassi, Tessi packen wir auch nochmal mit rein, wenn ihr Bock habt auf die Anschlusstasse. Wir freuen uns auf nächste Woche. Eine sehr lange Folge geht zu Ende. Guck mal, da hinten, da wird schon fast das Spiel HSV gegen Kiel angepfiffen und da hinten ist schon Hannover, ist das der Mannschaftsbus von Hannover 96, der da schon vorfährt? Wir müssen echt Schluss machen. Wir haben es so überzogen, Zeit, ne? Oder?
Genau, ja.
Übrigens, ganz kurz noch in der Regionalbahn zurück nach Hause, da wurde mir angezeigt, dass der 28.08.2004 ist. Also mittlerweile die Verspätung der Deutschen Bahn, meine Güte. Also, schöne Woche euch.
Tschüss.
Anstoß, der Fußballpodcast.